weil wir an den denken wollen, der sein Leben für uns gegeben hat. Ihr habt eben schon gehört, was geschrieben steht im Matthäusevangelium, wie die Leute, die damals um das Kreuz standen, Spott und Hohn übrig hatten für den Sohn Gottes. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Gott schickt seinen Sohn und die Menschen kreuzigen ihn bestialisch. Wir sind heute hier, um Gott und Jesus die Ehre zu geben, was für das, was am Kreuz geschah. Und was uns die vier Evangelisten hinterlassen haben, ist ein Bericht über das, was da passiert ist. Ein Protokoll der Hinrichtung. Keine Märchenstunde, sondern ein Bericht von vier Leuten verfasst, der aufzeigt, was genau, und zwar im Detail, passiert ist. Erschreckend. Matthäus berichtet: Und als sie an die Stätte kamen mit dem Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte. Wir waren ja in Israel und inzwischen ist diese Schädelstätte etwas verbaut, aber es gibt ein klasse Foto um das Jahr 1900. Das habe ich mal mitgebracht. Da könnt ihr vielleicht, wenn ihr genau hinschaut, erkennen, warum Golgatha Schädelstätte heißt oder hieß. 1900, 1900 Jahre sind ungefähr vergangen oder so ungefähr. Und ihr könnt vielleicht noch die zwei Augenhöhlen erkennen und den Mund. Und es ist kein Wunder, damals wie heute wird man für so einen Ort eben einen Spitznamen suchen. Und Schädelstätte, Golgatha war dieser Ort. Das ist der Ort der Kreuzigung. Das macht die ganze Sache realistischer. Ein Ort, an dem das Schlimmste der ganzen Weltgeschichte passiert ist. Der Sohn Gottes wurde von uns Menschen umgebracht. Sie gaben ihm Wein zu trinken, mit Galle vermischt, und da er schmeckte, wollte er es nicht trinken. Was das für eine komische Suppe war, war im Grunde genommen ein Schmerzmittel, ein Betäubungsmittel der damaligen Zeit. Und Jesus wollte es nicht. Jesus hat für dich den ganzen Schmerz ertragen. Es hätte den Schmerz gelindert und Jesus lehnte es ab. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Beim Ort, wo Jesus verurteilt worden war, wo Petrus ihn verleugnet hatte, war eine Spezialeinheit anwesend der römischen Armee. 600 Mann, eine Kohorte. Und die haben ihren Spaß mit ihm getrieben. 600 Mann, das wäre so wie bei den Amerikanern die Delta Force, Spezialeinheit, brutal vorgegangen früher gegen Aufständische. Und was machen die mit einem Verbrecher? Sie machen ihren Spaß mit ihm. Wieso auch nicht? Er ist nur einer von vielen. Sie schlagen ihn, sie spucken, bespucken ihn, sie ziehen ihm purpurne Kleider an, fragen, wer ihn geschlagen hat, als sie ihm die Augen verbunden haben, und machen sich mit allem Möglichen lustig über ihn. Hohn und Spott und Späße. Das waren 600 Soldaten und Jesus war ihnen ausgeliefert. Er wird ausgepeitscht mit einer Peitsche, die brutaler nicht sein konnte. Knochensplitter, Metallsplitter, Glasscherben waren eingearbeitet und der ganze Rücken wurde bis zu den Knochen aufgerissen. Ich weiß, wir haben ja einige Ärzte unter uns, einer ist gerade beim Kindergottesdienst. Das war schon fast das Ende und das war beabsichtigt. Das haben die Römer absichtlich gemacht, damit der Tod am Kreuz nicht so lange dauerte, weil als die Römer das erfunden hatten oder detailliert ausgearbeitet hatten, das gab es schon damals in China, in Indien, Kreuzigungen, aber die Römer haben es perfektioniert und beim ersten Mal hingen die Menschen teilweise 3 bis 7 Tage am Kreuz und wollten einfach nicht sterben. Und dann hat man sich vorher die Qual überlegt, damit es nicht so lange dauert. Deswegen konnte Jesus das Kreuz auch nicht mehr tragen, den Querbalken, weil sein ganzer Rücken aufgerissen war, nicht nur ein paar Schrammen, sondern die Knochen vom Rückenmark guckten raus, Blut und Fleisch waren aufgerissen. Keine Kraft mehr für einen Mann, der anpacken konnte. Jesus war kein Theoretiker mit weichen Händen. Jesus war Bauarbeiter auf dem Bau, war Tischler, hat Häuser gebaut, konnte mit anpacken. Aber dieser starke Mann ging jetzt in die Knie. Innerlich ausgelacht, verhöhnt und verspottet, körperlich zugrunde gerichtet, musste er den Querbalken des Kreuzes bis nach Golgatha schleppen. Und er schaffte es nicht. Er bekam dann Hilfe von dem ersten Mann, der wusste, was es heißt, Jesu Kreuz auf sich zu nehmen und ihm nachzufolgen. Als sie ihn gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Jesus hing nackt und elendig, blutüberströmt am Kreuz. Und was machen Soldaten? Es war nur einer von vielen. Wie viele Kreuzigungen werden die Jungs schon mitgemacht haben? Jede Menge. Und denen war das egal, wer da hing. Und was macht man als Soldat, wenn einem die egal sind, die da hängen? Man spielt Spiele. Wer kriegt das, was die besessen haben? Sie warfen das los, würfelten, und in der Regel waren es 4 Soldaten und ein Hauptmann, die solche Kreuzigungen beaufsichtigten. Und ich denke, die 4 Soldaten werden gespielt haben. Und dann, was dann? Die Kreuzigung begann um 9 Uhr morgens, unsere Zeitrechnung, zur 3. Stunde, und der Tag in Israel beginnt morgens bei Sonnenaufgang um 6 Uhr. Zur 3. Stunde, also um 9 Uhr, ging es los, und dann dauerte es noch bis zur 9. Stunde, das ist 15 Uhr. Was macht man als Soldat 6 Stunden lang? Alles ist getan, gespielt, man dreht Däumchen, man wartet, bis sie sterben, man hört die Schreie, man schaltet innerlich ab. Man ist es ja gewohnt, Menschen umzubringen. Und dann steht er, und sie saßen da und bewachten ihn. Was für Gedanken schießen einem da durch den Kopf in dieser Zeit, wo nichts passiert? Ein Routinejob für die Soldaten, für die, die da hingen, eine endlose Qual. Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Da wurden 2 Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Wenn du den Tempel abbrichst und baust ihn auf, in 3 Tagen hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist. Und steig herab vom Kreuz. Das hätte passieren können. Die Herrscher von Engel standen bereit. Kennt ihr vielleicht die Weihnachtsgeschichte noch an diesem düsteren Tag? Die habt ihr auch nicht vergessen, die gehört dazu. Und deshalb zum Zeichen berichtet Lukas in Kapitel 2, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallen. Diese Heerscharen, die bei der Geburt von Jesus dabei waren, die sind auch jetzt im Hintergrund dabei. Und nur ein Fingerschnips und alle Menschen, die da waren, wären ausradiert gewesen. Oder ein Wort von Jesus selbst hätte gereicht. Ein Wort, der Sturm war still, ein Wort und all die Übeltäter, die Jesus ans Kreuz gebracht hätten, alle Menschen wären weg. Aber Jesus ertrug den Schmerz und blieb am Kreuz. Gott, der Vater, ertrug den Schmerz und hat zugesehen. Wieso? Weil das der Weg sein sollte, um uns alle zu retten. Irgendeiner musste den Preis bezahlen, was wir Menschen seit Adam und Eva angerichtet haben. Jedes Verstoß gegen eines seiner Gebote in Gedanken, Worten oder Taten hat einen Riesenhaufen Schuld auf sich gehäuft. Und Gott kann nicht anders, er kann das nicht einfach unter den Teppich kehren. Gott ist doch gerecht. Und er ist Wahrheit und er ist Licht und er kann nicht einfach so tun, als ob der ganze Mist nicht existieren würde. Jemand muss den Preis dafür bezahlen. Und das, ob ihr das gut findet oder nicht, war Gottes Weg, euch freizusprechen von der Schuld. ein Angebot zu schaffen, dass für den Menschen, der das will, der Weg frei ist. Und deswegen hat Jesus dieses Kreuz auf sich genommen. Deswegen ertrug Gott diesen Schmerz, seinen Sohn sterben zu sehen, elendig verspottet und verhöhnt, damit wir die Chance auf Leben haben. Egal, was ihr denkt über die Kreuzigung, ihr müsst wissen, dass das für euch geschehen ist, für dich. Das ist der wichtigste Gedanke. Man kann darüber nachdenken, was wollte Gott damit sagen. Später Paulus hat tolle theologische Dinge darüber gesagt, aber was da am Kreuz passierte, ist erstmal für dich passiert. Und deswegen darf uns das nicht kalt lassen, was da passiert ist auf dem Hügel von Golgatha. Desgleichen berichtet Matthäus, verspotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten Jesus und sprachen, anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Er ist der König von Israel, er steige nun herab vom Kreuz. Dann wollen wir an ihn glauben. Was muss Jesus tun, damit sie, damit du daran glaubst, dass Jesus für dich gestorben ist? Was muss er tun? Was muss er in Bewegung setzen? Wie kann er dich überzeugen? Viele von euch ist das Wichtigste im Leben. Jesus Christus, gestorben und auferstanden. Einige von euch, vielleicht auch vor dem Bildschirm, die zweifeln noch daran. Was hält euch ab? Was hält dich ab, daran zu glauben, dass Jesus für dich gestorben ist? Denn das ist er. Heute ist die Chance, am Kreuz zu stehen und auf Jesus hochzuschauen, wie er da hängt und stirbt für dich. Er hat es erduldet für dich. Es ist nicht nur das Kreuz in der Kirche, was daran erinnert, sondern wer schon mal Blick zurückgeworfen hat auf das Bild, was da hängt, da sind Jesu Hände mit den Nagelmählen. Vier Augenzeugen haben davon berichtet, haben auch andere befragt und haben uns diesen Bericht hinterlassen, viermal, die uns ins Nachdenken bringen wollen. Menschen wollen gerne feiern. Es gibt ja immer noch in Deutschland das Tanzverbot am Karfreitag. Zu Recht, wenn man wirklich weiß, was an diesem Tag passiert ist. Das ist der schlimmste Tag in der gesamten Menschheitsgeschichte. Es gibt keinen schlimmeren Tag. Aber, ich glaube, es war in Berlin, dass die Zeitung berichteten, bestimmte politische Parteien wollen heute absichtlich tanzen und feiern, um sich gegen dieses Verbot aufzulehnen. Sollen sie es machen? Aber dann sind sie eben nicht besser wie die Menschen, die Jesus verspottet haben am Kreuz. Das ist der schlimmste Tag. Gottes Sohn war bei uns, hat uns gesagt, dass Gott existiert, was wichtig ist im Leben, was nicht gut ist, was wir sein lassen sollen. Und die Menschen haben nichts Besseres zu tun, als ihn ans Kreuz zu hängen. Die Hohenpriester und Schriftgelehrten und Ältesten sagen weiter, er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er gefallen hat an ihm. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Es sind eigentlich ja die religiösen Führer, die sich auskennen müssten, die auch schon gehört haben müssen, was vorher alles passiert ist. Nicht nur Jesus hat gesagt, ich bin der Sohn Gottes, sondern, und dann wird es problematisch für diese Menschen, Gott selbst hat es gesagt. Bei der Taufe und auf dem Berg der Verklärung kommt eine Stimme, die deutlich sagt, das ist mein lieber Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Und wer sagt, das ist nicht Gottes Sohn, wie diese Ältesten oder Menschen wie heute, die das auch sagen, dass Jesus nicht Gottes Sohn ist. Die spucken ihn an und verhöhnen und verspotteten ihn, genauso wie die Menschen damals, genauso wie diese 600 Soldaten ihren Spaß treiben mit Jesus. So machen es die Menschen auch, die heute behaupten, das war doch nicht Gottes Sohn. Und schlimmer noch, sie verspotten und spucken Gott selbst ins Gesicht, der das gesagt hat. Wie können wir das nur wagen, Gottes Worte anzuzweifeln? 500 Jahre ungefähr nach der Kreuzigung kommt ein Mensch an und behauptet, das war nicht Gottes Sohn. Und Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, sondern ein Doppelgänger, der nur so aussah wie Jesus selbst. Und da müsst ihr überlegen, wen glaubt ihr mehr? Ein Mensch, der 500 Jahre später aufgetaucht ist und behauptet, das ist doch nicht Gottes Sohn? Oder glaubt ihr den vier Augenzeugenberichten, die uns die vier Evangelisten hinterlassen haben? Ich jedenfalls glaube den Menschen, die dabei waren und die bestätigen können, das war wirklich Gottes Sohn. 500 Jahre später ist es albern zu behaupten, dass das nicht so war. Augenzeugen berichten. Es gab einen Mann, 1980 in Chicago, Lee Strobel, war atheistischer Journalist und investigativer Reporter für den Chicago Tribune. Und seine Tochter wäre fast gestorben. Und aus diesem Grund ging seine Frau Leslie in die Kirche und fing an zu beten, an Gott zu glauben, an Jesus. Und er war überhaupt nicht davon überzeugt. Und er wollte seine Frau, seine ganze Familie mit allen Mitteln von diesem Glauben an Jesus Christus wegbringen. Und er machte das, was er konnte. Er war investigativer Journalist, das heißt, er ging Sachen auf die Spur, im Detail, und brachte die Wahrheit ans Licht. Und er sammelte Beweise, befragte wie gewohnt Psychologen, Polizisten, Ärzte, Anwälte und ging der Sache detailliert auf den Grund, mit dem Hintergrund, seine Frau vom Glauben an Jesus Christus abzubringen und zu sagen, Jesus Christus ist nicht am Kreuz gestorben und ist auch nicht auferstanden. Seine Thesen waren die üblichen, die man so hört, wenn es um die Kreuzigung ging. Die Jünger haben sich alles eingebildet oder alles komplett erfunden. Jesus wäre gar nicht wirklich am Kreuz gestorben, war nur verletzt und hat sich danach wieder erholt und hat überlebt. Aber alle, die er gefragt hat, und es waren ja nicht irgendwelche Geistlichen oder Theologen, alle sagten ihm aus psychologischer und medizinischer Sicht, dass alles, was in der Bibel steht, durchaus der Wahrheit entsprechen kann. Und sein Mentor, der ihn immer beraten hatte, sagte ihm am Ende seiner kritischen Nachforschung, dass er wohl keine Wahl hat, als einfach voller Vertrauen an diesen Jesus zu glauben. Und das tat er tatsächlich auch. Seine Geschichte wurde verfilmt, der Fall Jesus, und könnt ihr angucken. Und er selbst hat seinen Job irgendwann an die Nagel gehangen, ist selber Pastor geworden und hat gemerkt, obwohl er eigentlich das Gegenteil beweisen wollte, dass das stimmt mit dem Kreuz und auch mit der Auferstehung. Dass Jesus gelebt hat, gestorben ist am Kreuz, wird heute von keinem mehr bezweifelt, auch von atheistischen Wissenschaftlern nicht. Das ist Fakt. Die Frage ist, was bringt uns das? Was fangen wir damit an? Matthäus berichtet weiter, desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Lukas berichtet noch mehr. Lukas berichtet, dass einer wohl umgeschwenkt hat mit seinem Denken. Eine meiner Lieblingsfiguren in der Bibel, der Schwerverbrecher am Kreuz, der Jesus bittet, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Aber vorher hat er offensichtlich mitgemacht. Jetzt könnte man ja meinen, wieso berichtet das Matthäus nicht? Und genau da hat auch dieser Lee Strobel angesetzt und gesagt, die Berichte sind doch teilweise unterschiedlich. Der eine berichtet das, der andere berichtet davon und manchmal lässt der andere was weg und der andere schreibt viel mehr. Und er hat aber herausgefunden bei den Befragungen von Polizisten, dass das eher der Wahrheit entspricht, dass Aussagen von Augenzeugen immer unterschiedlich sind. Falsch sind sie meistens dann, wenn sie eins zu eins übereinstimmen, dann sind sie nämlich abgesprochen. Und so hat jeder von den vier Evangelisten unterschiedliche Schwerpunkte auf das gesetzt, was sie berichten. Und interessanterweise macht es die Berichte umso glaubwürdiger. Lukas berichtet, dass einer umgeschwenkt hat. Einer hat aufgehört zu lästern. Wieso? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr da hängen würdet, 6 Stunden lang am Kreuz. Was für Gedanken kommen einem da, wenn man da hängt? Man weiß, irgendwann in den nächsten Stunden ist mein Leben beendet. Das ganze Leben zieht wie ein Film an einem vorbei, sagt man ja. Ich weiß nicht, wie es bei mir oder bei euch in den letzten Stunden sein wird. Aber hat er am Anfang mitgemacht beim Lästern? Ja. Matthäus berichtet das. Ist er vielleicht so weit gekommen, dass er umgedacht hat und den Moment hatte, wo er dachte, oh, vielleicht sollte ich doch diese letzte Chance nutzen, um mein Leben zu retten. Das hat er getan. Und das macht es glaubwürdiger, dass Lukas das so ausführlich berichtet und Matthäus gar nicht erwähnt. Matthäus war das aus irgendeinem Grund nicht wichtig, Lukas schon. Matthäus berichtet weiter von der sechsten Stunde an, also um 12, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Matthäus berichtet noch in Kapitel 2, dass der Stern über der Geburtsstätte, über Bethlehem leuchtete, Licht brachte. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin, die Weisen aus dem Morgenland, und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war, Jesus Christus. Und jetzt schaltet Gott das Licht aus. Dunkelheit. Dunkelheit ist keine Größe. Dunkelheit ist die Abwesenheit von Licht. Und was ist dann Hölle? Hölle ist die Abwesenheit von Gott. Hölle selbst ist keine Macht. Stellt euch die Hölle so vor, dass nichts Gutes mehr da ist. Keine Heilung, keine Vergebung, kein Trost, keine Hoffnung. Das ist Dunkelheit, das ist Hölle. Nicht, wie wir uns das immer denken, wie ein Barbecue oder sowas mit heißem Feuer oder so. Sondern es gibt nichts Gutes mehr. Gott hat seinen kompletten Segen, seine komplette Gegenwart rausgezogen aus dieser Welt. Das ist die Hölle und einen Vorgeschmack haben diese Leute gekriegt. Gott hat das Licht ausgeschaltet. Panik machte sich breit. Es war keine Sonnenfinsternis, es war nicht möglich. Es war ein außergewöhnliches Ereignis wie der Stern über Bethlehem. So war auch die Dunkelheit, die Gott geschaffen hat, ein Wunder. Und sie spiegelt eben den Zustand der Welt in diesem Moment dar. Totale Dunkelheit. Selbst außerbiblische Quellen berichten von dieser Dunkelheit. Also man kann das auch nicht so abtun wie manche Wissenschaftler, die sagen, das haben die Leute, die Evangelisten, dazu gedichtet, um es ein bisschen theatralischer, ein bisschen spannender zu machen. Aber auch außerbiblische Quellen berichten spannenderweise von dieser ungewöhnlichen Dunkelheit und verraten damit, dass sie weltweit war. Der Mann, der das getan hat, hieß Tallus und war römischer Geschichtsschreiber, Historiker. Es war kein Ereignis, Gott hat das Licht ausgeschaltet. Und dann in dieser Dunkelheit, die bis zur neunten Stunde dauerte, schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama asabtani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wer aufgepasst hat eben bei der Lesung von Paulus aus dem 2. Korintherbrief, der hat gehört, Gott hat Jesus zur Sünde gemacht, der eigentlich keine Sünde hatte. All das, auch was wir heute verbocken und all das, wo wir uns nicht an Gottes Gebote halten, hat Gott alles auf Jesus Christus geladen. Und wenn Jesus zur Sünde gemacht worden ist, dann bleibt Gott nichts anderes übrig, als ihn zu verlassen. Denn Gott und Sünde, das passt nicht zusammen. Und das ist das elendste Gefühl. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hölle, Alleinsein, Dunkelheit, keine Hoffnung auf Licht. So hat sich Jesus gefühlt. Weil er zur Sünde wurde, blieb Gott nichts anderes übrig, als ihn zu verlassen. Das Sterben ist auch für uns Christen eine schwere Prüfung. Niemand von uns kann sagen, wie er sich in den letzten Stunden fühlt, was für Gedanken uns da durch den Kopf gehen, Zweifel, Freude. Aber keiner muss sich mehr so fühlen wie Jesus am Kreuz. Das hat Jesus beendet. Keiner muss sich mehr so fühlen. Diese Gottverlassenheit, die Jesus durchgemacht hat, haben wir, brauchen wir nicht durchmachen, weil Jesus uns erlöst hat von dieser Gottverlassenheit. Wenn wir es wollen, wenn wir dieses Angebot Gottes annehmen, dann sind wir auch in der Stunde des Sterbens nicht allein und können sogar sagen, Jesus, du weißt, wie es mir geht. du bist bei mir in dieser schwersten aller Stunden. Und die kommt auf uns alle zu. Aber dank Jesus haben wir Hoffnung über dieses Sterben hinaus. Und das gibt uns das Gefühl, nicht verlassen zu sein. Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen, der ruft nach Elia. Leute, die nichts verstanden haben, hören irgendwas, was Jesus da murmelt aus der Entfernung, völlig logisch. Und die sind eigentlich gekommen, um Wunder zu sehen. Die denken, hey, Jesus, der schon immer ein paar Tote auferweckt hat, ein paar Wunder gemacht hat, Speisewunder, Erweckungswunder und Sturm und Wetterwunder, genau, der macht bestimmt was, wenn er da hängt. Und das waren einfach Schaulustige, Paparazzis, haben die Handys, hätten sie dabei gehabt, rausgezückt und gewartet, dass was passiert. Warte, er ruft Elia, irgendwas passiert gleich. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Keine nette Geste. Der Essig sollte einfach dafür sorgen, dass Jesus noch ein bisschen länger durchhält, noch ein bisschen länger leidet, damit die Schaulustigen vielleicht noch dieses Wunder erleben, dass irgendein Toter auftritt, Elia ein paar gute Worte sagt, alles zerschmettert und Jesus vom Kreuz nimmt. Die anderen aber sprachen, halt, lasst uns sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Völlig daneben, darum ging es überhaupt nicht. Viele haben es nicht kapiert, die dabei waren, die da das bezeugen können, was da passiert ist, waren völlig blind für das, was Jesus da getan hat. Und dann der schwärzeste Vers von allen. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und dann wird Gott sauer. Wütend aufgebracht, sein einziger Sohn wurde hingerichtet. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben bis unten aus. Die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf. Und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Gott hat da nicht neutral zugesehen. Gott war stinksauer und hat den Bund, den er mit Israel geschlossen hat, nun erweitert auf alle Menschen. Früher in der Synagoge war ein allerheiligster Ort. Und dieser allerheiligste Ort, der war mit einem Vorhang, der groß war, schwer war, bunt war. Flavius Josephus, der römisch-israelische Schreiber, Geschichtsschreiber, hat davon ein paar Infos gegeben, wie der aussah. Und dahinter durfte der Hohepriester nur ein einziges Mal im Jahr. Da war die Lade, da war die Bundestafel mit den Geboten drauf. Und in diesem allerheiligsten Ort durfte der Hohepriester nur einmal. Und dieses Allerheiligste, dieser Schutzraum, den zerstörte Gott. Der Vorhang zerriss von oben bis unten. Und ab nun war das Allerheiligste auf Golgatha, das Kreuz. Jesus Christus, und er war für alle da. Der Bund gilt nicht mehr nur für die Menschen aus Israel, sondern für alle, die Jesus Christus als den anerkennen, der er war. Jesus Christus, der Sohn Gottes. Letzter Vers. Als aber der Hauptmann, der Centurio, Herr über 100, Hauptmann über 100 Soldaten, der dabei stand, vermutlich mit den Vieren, als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr, völlig verständlich, und sprachen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Die, die es eigentlich wissen müssten, die religiösen Führer, lagen völlig daneben. Und der, der eigentlich ein Heide war, Soldaten, Killer, Hauptmänner mussten sich ihre Position erkämpfen durch Brutalität und richtig üblem Vorgehen. Dieser Typ hat's gerafft, was da passiert ist. Und er bekennt in der dunkelsten Stunde, dass das Gottes Sohn ist. Der Schwerverbrecher am Kreuz hat's gerafft. Zwei, die ganz nah dabei waren, haben es kapiert. Viele andere nicht. Was sagst du? Was sagst du, wenn du am Kreuz stehst? Sagst du, das ist Gottes Sohn? der mich frei gemacht hat von allem, zum Greifen nah, Augenzeugenberichte, die uns das Sterben Jesu im Detail ans Herz legen. Es ist für dich geschehen. Machst du deinen Spott? Die meisten werden es nicht machen, die zusehen hier und zu dabei sind. Oder bekennst du wie der Hauptmann und wie der Schwerverbrecher am Kreuz, das ist Gottes Sohn, der die Welt Sünde trägt, nein, der meine Sünde ans Kreuz getragen hat. Jesus Christus, der Sohn Gottes, für dich gestorben. Amen. Wir singen das Lied würdig.